HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
We were getting ready for a big celebration.
Ja, wir haben uns vorbereitet für eine große Party. Wir haben überall gewonnen. Ist doch eigentlich alles gelaufen, oder?
I'm here to tell you tonight. We believe we're on track to win this election.
Ich denke, wir sind auf bestem Wege, diese Wahl zu gewinnen.
We're gonna have to be patient until
wir wussten, dass wir Geduld haben würden müssen, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Und wir sorgen dafür, dass wirklich jede Stimme zählt und gezählt wird.
This is a major fraud in our nation.
Hier haben wir es doch mit Wahlbetrug zu tun. Wir wollen, dass die Gesetze befolgt werden. Und deshalb werden wir jetzt ans oberste Gericht, den Supreme Court, herantreten. Und wir wollen, dass der Wahlprozess angehalten wird.
We want all voting to stop.
It may take a little longer, as I've said all along.
Also, es kann noch länger dauern, aber Trump wird nicht erklären können, wer die Wahl gewonnen hat. Das ist die Entscheidung des amerikanischen Volkes.
That's the decision of the American people.
We will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it.
Schon 2016, kaum gewählt, hatte Donald Trump laut von seiner Wiederwahl geträumt. Andere träumten ebenso früh von seiner Abwahl oder lieber noch von seiner Amtsenthebung. Aber volle 4 Jahre lang hat der bislang älteste und wahrscheinlich umstrittenste Präsident der US-Geschichte anschließend kraftstrotzend durchgehalten und seine Anhänger mit ihm, während seine Gegner es immer weniger mit ihm ausgehalten haben. Ihre Hoffnungen richteten sich schließlich auf den noch älteren ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Es begann die schmutzigste und zugleich spannendste Wahlschlacht in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die inzwischen so tief gespalten sind wie vielleicht nie zuvor seit dem amerikanischen Bürgerkrieg. 4 Jahre Wohnrecht im Weißen Haus waren zu vergeben, alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 1/3 der Sitze im Senat. Und mehr als 200 Millionen Wahlberechtigte durften bis gestern ihre Kreuzchen machen. Abgestimmt, die USA nach der Wahl. So heißt heute Abend sehr zurückhaltend der Tag in HR2 Kultur. Genauer als mit dieser Schlagzeile konnten wir uns gestern nicht festlegen und können es auch jetzt noch nicht. Denn die Wahl ist zwar vorüber, aber entschieden ist sie noch nicht. Auch wenn der Amtsinhaber Donald Trump noch in der Nacht, nach unserer Zeit am frühen Morgen, etwas anderes behauptet hat. Was zu diesem Zeitpunkt feststeht und was noch alles offen ist, das sagt uns jetzt unser Korrespondent Sebastian Hesse.
Über eines zumindest herrscht Einigkeit im sonst so gespaltenen Amerika. Einmal mehr lagen die Umfragen im Vorfeld der Wahl granatenmäßig daneben. Und das über Wochen hinweg. Selbst wenn Joe Biden noch Präsident wird, den vorausgesagten Erdrutschsieg der Demokraten hat es nicht gegeben. Offenbar ist das Phänomen Donald Trump für Demoskopen nur schwer zu fassen. Berechenbar ist dagegen das hinreichend bekannte Verhalten des Amtsinhabers. Noch bevor alle Stimmen ausgezählt sind und ein Endergebnis vorliegt, erklärte er sich mitten in der Nacht zum Wahlsieger. Wenn der Auszählprozess auf dem jetzigen Stand eingefroren werden würde, dann hätte er den Sieg wohl tatsächlich in der Tasche. Doch in Pennsylvania und 4 weiteren Staaten wird weiter unermüdlich ausgezählt. Für Al Schmidt, den Wahlleiter in Philadelphia, der mit Abstand größten Stadt in Pennsylvania, lässt die Rechtslage keine Zweifel.
Pennsylvania allows votes to be received and counted up until Friday, 3 days after the election.
In Pennsylvania werden bis Freitag noch eintrudelnde Briefwahlunterlagen mitgezählt.
So if you've mailed your ballot on or before election day on Tuesday and it comes in Wednesday, Thursday, Friday, those votes will be counted.
Briefwahlstimmen, die mit dem Poststempel vom Wahltag vom 3. November eintreffen, werden noch mitgezählt. Trumps Vorsprung in Pennsylvania ist jedoch groß. Die Briefwahlstimmen müssten massiv zu Biden tendieren, um diesen Trend umzukehren. In Wisconsin liegen die Kandidaten dicht beieinander, auch in North Carolina ist es knapp. Und in Georgia müssen noch die Stimmen der Großstadt Atlanta und ihrer Vororte ausgezählt werden. Das könnte einen Zuwachs für Biden bringen. Es bleibt also knapp, auch wenn das Trump-Lager die Wahl für entschieden hält.
Whether he wins all of Pennsylvania and Michigan and Wisconsin, today or in coming days, this is over.
Das Rennen ist vorbei. Egal, ob Biden nun doch noch Pennsylvania, Michigan oder Wisconsin dazugewinnt, findet David Bossie, einer von Trumps Wahlkampfberatern. An den Mehrheitsverhältnissen im Kongress hat sich bei der Wahl übrigens nichts geändert. Die Demokraten konnten das Repräsentantenhaus halten, die Republikaner den Senat. Weder Trump noch Biden werden also mit einem wohlgesonnenen Kongress durchregieren können. Gewinnt Trump, dann ist nach der Wahl gleich vor der Wahl. In einigen Bundesstaaten waren zusätzlich regionale Volksentscheide an die Präsidentschaftswahl geknüpft. Arizona, South Dakota und New Jersey machten den Weg frei für das Legalisieren von Marihuana. Colorado sprach sich gegen strengere Abtreibungsregeln aus, Louisiana dafür. Und Mississippi ändert seine Flagge, indem grafische Anklänge an die alte Südstaatenfahne beseitigt werden.
Soweit unser Korrespondent Sebastian Hesse und seine vorläufige Zusammenfassung eines vollgepackten Wahltags, dessen Kernstück aber natürlich die immer noch nicht entschiedene Präsidentschaftswahl ist. Bastian Hermisson, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Grüße Sie.
Es ist jetzt etwas mehr als 12 Stunden her, dass die letzten Wahllokale geschlossen haben. Bei Ihnen in Washington sind seitdem eine Nacht und ein halber Tag vergangen. Welche Stimmungen haben Sie in diesen Stunden bei sich selbst und bei anderen wahrgenommen?
Es herrscht schon eine sehr große Anspannung und Nervosität hier in der Stadt. Washington D.C. ist die demokratische Hochburg schlechthin. Hier wählen über 90% die Demokraten. Und wir hatten hier in Washington auch vor einigen Monaten während der Black Lives Matter-Proteste schon Ausgangssperre, mehrere Nächte, Militär auf den Straßen. Also auch eine Sorge vor Gewalt und vor einer wirklichen Eskalation. Und vor dem Hintergrund sind die schlimmsten Szenarien jetzt nicht eingetreten. Wir hatten keine Gewalt bislang. Wir hatten auch, und das dürfen wir nicht vergessen, kein landesweites Chaos am Wahltag gestern, was von vielen befürchtet wurde. Das scheint doch alles recht geordnet zu gehen. Jetzt ist die Unsicherheit einfach, was das Ergebnis angeht. Und da ist die Unsicherheit hier in der Stadt auch sehr groß, weil sie auch sehr politisch ist. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem Schockzustand, an den ich mich noch gut erinnere, am Morgen nach der Wahl 2016, wo wirklich die ganze Stadt schockiert war.
Das Ergebnis ist jetzt gleichwohl noch sehr offen, offener als vor 4 Jahren. Hatten Sie den Eindruck, dass das zu einer gewissen Zögerlichkeit geführt hat, dass eben deshalb die Anhänger beider Seiten ja noch nicht gewaltsam aufeinander getroffen sind?
Wir wissen natürlich nicht, was in den kommenden Tagen und Wochen auf uns zukommt. Sie haben schon angesprochen, dieses ja wirklich unverantwortliche, diesen Tabubruch und Normbruch Statement von Donald Trump gestern Nacht, dass er sich quasi zum Wahlsieger auserkoren hat, obwohl noch viele Millionen Stimmen ausstehen. Er bleibt weiterhin unberechenbar. Aber grundsätzlich, dass es jetzt so eine Twitter-Partie gibt, dass es jetzt Zeit braucht, das ist ja nichts Dramatisches aus meiner Sicht. Das unterscheidet die USA ja von Russland oder Belarus, wo das Ergebnis von vornherein feststeht vor Wahlen. Das ist hier einfach der Prozess in einer Pandemie. Das dauert jetzt ein bisschen Zeit. Und insofern, wie gesagt, gibt es Nervosität, aber jetzt keinen Schock. Und ich spüre jetzt auch keine tiefgehende Angst. Im Moment gehen die Verfahren ihren Weg. Jetzt schlägt die Stunde der Institutionen. Was der Präsident sagt, ist da ehrlich gesagt zweitrangig. Denn jetzt werden die Stimmen gezählt. Und wichtig ist, dass das jetzt auch friedlich, frei und fair die nächsten Tage und wenn nötig Wochen mit Nachzählung über die Bühne geht.
Begleitet wird das ganze Jahr natürlich von der Berichterstattung und Kommentierung in den US-amerikanischen Medien. Wie haben Sie diese Berichterstattung und Kommentierung wahrgenommen, zum Beispiel was die Reaktionen auf Trumps Auftritt in der Nacht angeht?
Ich habe die Medien letzte Nacht als wirklich sehr gut vorbereitet erlebt. Hat eingeschlossen, dass Trumps Äußerungen gleich eingeordnet wurden und nicht einfach nur wiedergegeben wurden. Einige Fernsehsender haben auch sein Statement dann abgebrochen und das gar nicht mehr live gezeigt an der Stelle. Auch Twitter hat mehrere seiner falschen Statements zu angeblicher Wahlmanipulation heute gleich abgeschaltet oder vermerkt. Insofern gibt es da durchaus eine scharfe Lernkurve, die auch die Medien hier in den letzten Jahren durchgemacht haben. Das ist auch wichtig aufgrund der intensiven Desinformationskampagnen im Internet, die hier stattgefunden haben in den letzten Monaten wiederum. Aber ich muss sagen, die Medien, da ziehe ich wirklich meinen Hut. Die gehen damit bis jetzt sehr verantwortlich um, auch nicht frühzeitig jetzt irgendwelche Ergebnisse zu verkünden, solange noch viele Briefwahlstimmen unausgezählt sind.
Gleichwohl die Entscheidung, aus einer Live-Übertragung rauszugehen, ist ja durchaus auch bemerkenswert. Ist das irgendwie diskutiert worden, dass das geschehen ist?
Ja, schon. Das wurde von Donald Trump selbst natürlich und seinen Wahlkampfleuten massiv kritisiert. Trump selbst ist ja jemand, der ständig Normen gebrochen hat über die letzten Jahre hinweg und gerade mit Blick auf die Medien. Und an der Stelle haben Medien jetzt an einer wirklich entscheidenden Frage, wo es um die Legitimität dieser Wahl und ja, das Ansehen dieses demokratischen Prozesses geht, einige Medien gesagt, sie spielen das Spiel des Präsidenten nicht mit und geben ihm kein unkritisches Forum, sondern werden ihn auch in Check halten. Die Medien sind ja Teil dieser Checks and Balances, was die Regierung angeht. Sie haben ja die Aufgabe, hier auch kritisch zu berichten und das mitzuverfolgen. Und insofern denke ich, ist das nachvollziehbar. Andere wie Fox News haben das nicht gemacht, haben aber auch selbst bei Fox News, eigentlich dem Haussender von Trump, sich sehr kritisch geäußert zu diesem Statement des Präsidenten gestern Nacht.
Als Büroleiter einer politischen Stiftung aus Deutschland, der Heinrich-Böll-Stiftung, haben Sie ja in Washington sicher einige persönliche Kontakte in die amerikanische Politik hinein. Was hören Sie denn von Ihren Gewährsleuten?
Ich habe jetzt vor allem mit Leuten aus dem Umfeld der Demokraten hier zu tun. Das ist zweischneidig. Einerseits ist der Traum der Demokraten geplatzt von einem Erdrutschsieg. Das hatten ja manche doch noch sich erträumt. Das Land bleibt weiter tief gespalten. Das klingt bei Ihnen ja auch gerade an. Dieser Traum ist geplatzt, aber die Hoffnung der Demokraten auf einen Macht- und Politikwechsel, die lebt. Die Zuversicht ist doch relativ groß, dass es in den nächsten Tagen Biden noch packen könnte, auch wenn das an anderen Stellen wie im Senat kritischer aussieht, aber was das Weiße Haus angeht. Es gibt aber jetzt schon erste Debatten bei den Demokraten, warum sie in vielen Bundesstaaten doch nicht so stark mobilisieren konnten wie erhofft, warum sie auch einige Wählergruppen wie Latinos stärker als gedacht an Trump verloren haben. Und auf Seiten der Republikaner, denke ich, ist eine Lehre der letzten Nacht, dass der Trumpismus, selbst wenn der Präsident abtreten sollte, im hiesigen Wahlsystem weiter wettbewerbsfähig ist. Die Republikaner haben mit einer ganz harten Wahlkampfführung von Donald Trump und den Seinen relativ doch Erfolg gehabt, ja, konnten die Hälfte mehr oder weniger der Stimmen in den entscheidenden Staaten holen. Und das macht es unwahrscheinlich, dass die Republikanische Partei sich von Grund auf reformieren wird nach der Wahl. Das sind meine ersten Eindrücke bis jetzt.
Bastian Hermisson, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Bis hierhin erstmal vielen Dank. Wir werden später im Verlauf der Sendung noch einmal miteinander sprechen. Abgestimmt, die USA nach der Wahl. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Eine Pilgerreise von dieser Welt in die, die kommen wird. Nein, das ist, soweit ich weiß, kein Slogan und keine Situationsbeschreibung aus den vergangenen Stunden, aber es ist der Titel eines der bedeutendsten Werke der englischen christlichen Literatur. Es handelt von der visionären Reise eines Christen ins Jenseits und weil es voller Allegorien steckt, dieses Buch, also voller Bilder, die als Zeichen gedeutet werden sollen, könnte es vielleicht doch eine Situationsbeschreibung sein. Entstanden ist das Buch im Jahre 1678 in England, dem einstigen Mutterland der USA, also ziemlich genau 100 Jahre, bevor sich die USA für unabhängig erklärten. Der Autor, ein englischer Baptistenprediger namens John Bunyan, war damals zu einer 12-jährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er außerhalb der anglikanischen Staatskirche gepredigt hatte. Er schrieb das Buch also im Gefängnis und entsprechend deprimierend beginnt seine Vision.
Siehe, ich sah einen Mann da stehen, der war gekleidet in schmutzige Lumpen. Das Gesicht hatte er von seinem Hause weggewandt, ein Buch in der Hand und eine große Last auf dem Rücken. Und als er las, fing er an zu weinen und zu zittern. Und da er sich nicht länger halten konnte, brach er in den Angstschrei aus. Was soll ich tun? In solchem Zustande ging er nach Hause und sprach, »O liebe Frau und liebe Kinder, ich muss euch sagen, es ist vorbei mit mir, denn es liegt mir eine schwere Last auf, und überdem habe ich in gewisse Erfahrung gebracht, dass die Stadt, worin wir wohnen, durch Feuer vom Himmel verzehrt werden wird. Bei dieser furchtbaren Zerstörung sollen wir aber alle, ich, du, liebe Frau, und ihr, meine süßen Kindlein, jämmerlich umkommen. Es sei denn, dass wir einen Weg ausfindig machten, auf dem wir dem Verderben entrinnen könnten. Aber ich weiß keinen. Hierauf sah ich, wie er bald auf diesen, bald auf jenen Weg hinblickte, als hätte er davonlaufen wollen. Indessen blieb er dennoch stehen, denn ich merkte, er war ungewiss, welchen Weg er wählen sollte. Endlich sah ich einen Mann namens Evangelist auf ihn zukommen, der fragte ihn, »Warum schreist du so?« »Ach«, erwiderte er, »weil ich nicht weiß, wo ich hingehen soll.« Da zeigte Evangelist, wie geschrieben steht in dem Buche, »entrinnet dem zünftigen Zorn.«
Und Und der Zorn wird groß sein auf der Seite, die am Ende die Wahl verloren geben muss, die Präsidentschaftswahl in den USA. Von der wusste der englische Baptistenprediger John Bunyan im Jahre 1678 natürlich noch nichts, aber dass er gleichwohl Wegweisendes dazu gesagt haben könnte in seinem Buch Des Pilgers Reise von dieser Welt in die, die kommen wird, davon werden wir uns später noch überzeugen können. Der amtierende US-Präsident Donald Trump jedenfalls hat bei seinem ersten Auftritt in der Wahlnacht einen Weg eingeschlagen, der von den demokratischen Spielregeln einer solchen Nacht zielstrebig wegführt und jede Menge zünftigen Zorn geweckt hat. An diesem Höhepunkt oder auch Tiefpunkt der hinter uns liegenden Wahlnacht erinnert uns jetzt noch einmal unsere Korrespondentin Claudia Sarrell.
Obwohl immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind und kein Wahlergebnis feststeht, hat Präsident Trump sich vorzeitig zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country.
Das ist Betrug an der amerikanischen Öffentlichkeit. Das ist peinlich für unser Land, sagte Präsident Trump am frühen Morgen Ortszeit im Weißen Haus.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Wir waren auf dem Weg, diese Wahl zu gewinnen. Offen gesagt, wir haben diese Wahl gewonnen, verkündete Trump unter großem Jubel seiner Anhänger. Er werde zum obersten Gericht gehen und die Stimmauszählung müsse aufhören. Damit wurde das Wirklichkeit, was im Vorfeld viele Demokraten befürchtet hatten. Trump sät Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl, womöglich auch, um einen eventuellen späteren Wahlsieg seines Herausforderers Joe Biden leichter anfechten zu können. Unmöglich, ereiferte sich Judith Miller vom renommierten Manhattan Institute of Policy Research auf Fox News. Er ist herausgekommen und hat sich fälschlicherweise zum Gewinner eines Rennens erklärt, das noch gar nicht entschieden ist. Er hat auch gesagt, dies sei ein trauriger Moment für die Nation und Betrug am amerikanischen Volk. Das ist einfach unverantwortlich. Unterdessen ist ein Großteil der wahlentscheidenden Swing States immer noch nicht zu Ende ausgezählt. In US-Bundesstaaten wie Pennsylvania oder zum Beispiel auch in Georgia ist das Rennen noch offen, beziehungsweise liegt noch kein endgültiges Auszählungsergebnis vor. Die Demokraten hatten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus halten können. Wir werden sehen, ob wir es noch besser hinkriegen, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi.
We have held the House and now when after all the votes are counted, we'll see how much better we will do than that.
Joe Biden und sein Wahlkampfteam reagierten erbost auf Trumps Forderung, die Stimmauszählung zu stoppen. Skandalös sei das, hieß es, und man sei für eine gerichtliche Auseinandersetzung gerüstet. Der demokratische Präsidentschaftsanwärter Joe Biden war noch in der Nacht vor seine Wähler getreten und hatte klargemacht:
It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people.
Ich oder Donald Trump können nicht verkünden, wer die Wahl gewonnen hat. Das ist die Entscheidung der Bürger Amerikas.
So zitiert unsere Korrespondentin Claudia Sarre den Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Klapp.
Sie haben in unserer Sendung gestern Abend keine Prognose gewagt, sondern stattdessen die Hoffnung geäußert, dass Joe Biden heute als Sieger feststehen möge. Haben Sie da schon mit der Situation gerechnet, die wir heute haben?
Ich habe sie zumindest befürchtet. Also wir hatten gestern darüber gesprochen, dass es also eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit gab, dass heute um 9 oder 10 Uhr ein Sieger schon feststehen würde. Das hat aber auch bedeutet, 30% Wahrscheinlichkeit lag darin, dass es eben ein unklares Ergebnis geben würde und 10% Wahrscheinlichkeit war, dass Trump gewinnen würde. Jetzt haben wir es also geschafft, diese 30% anzusteuern.
Schauen wir auf den Auftritt, den unsere Korrespondentin uns eben nochmal geschildert hat. Da sagt der amtierende Präsident Donald Trump zu einem Zeitpunkt, als Joe Biden, was sichere Wahlmännerstimmen angeht, mit leichtem Vorsprung vorne liegt, offen gesagt, wir haben die Wahl gewonnen. Bevor wir gleich drauf kommen, was ein solcher Satz in einer und für eine Demokratie bedeutet, zunächst mal folgende Frage. Kann man aus diesem Satz auch schließen, dass Trump selbst eben nicht an einen Sieg geglaubt hat und ihn buchstäblich herbeireden wollte, obwohl doch die für ihn schlimmste Möglichkeit, nämlich ein Durchmarsch von Biden, ausgeblieben ist?
Ja, Ja, also man kann eigentlich nur mutmaßen, was in seinem Kopf vorging, als er das gesagt hat, weil es in der Tat ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn man sich überlegt, dass er ja nach wie vor jetzt auch in der gegenwärtigen Situation immer noch die Möglichkeit hat, diese Wahl auf regulärem Wege zu gewinnen. Und mit diesem Statement, dass da also großer Wahlbetrug stattgefunden hätte, delegitimiert er ja nicht nur einen eventuellen Sieg der Demokraten, sondern auch einen eventuellen Sieg seiner eigenen Partei. Und das wäre natürlich eigentlich kontraproduktiv. Also letztlich ist es aber wohl doch so. Ich glaube, er möchte einfach Chaos stiften. Das war von vornherein sein Plan und das hat er durchgezogen. Und er hat es auf eine für ihn sehr typische Art und Weise durchgezogen. Denn diese Art und Weise, wie er es gesagt hat, Sie haben es gerade schon nochmal zitiert und wir hatten es auch im Beitrag gehört, ist eben so, dass er ja nicht sagt, ich erkläre hiermit, wir haben die Wahl gewonnen, sondern er sagt es in so einem Plauderton, so fast nebenbei, sagt er ehrlich gesagt, offen gesagt, wir haben die Wahl gewonnen. Und da weiß man dann nicht so genau, hat er jetzt eigentlich gerade offiziell sich zum Wahlsieger erklärt oder hat er das nur so angedeutet und vielleicht eher so in den Raum gestellt?
Das ist ganz typisch für ihn. Ja, Sie, Herr Professor Völz, untersuchen bei Donald Trump ja seit einiger Zeit etwas, was Sie die Ästhetik des Populismus nennen. Da geht es darum, mit welchen sinnlichen Signalen Trump arbeitet. Und eines dieser Signale haben Sie als den Triumph des Tabubruchs bezeichnet. War seine Rede in der Nacht dafür ein Musterbeispiel?
Kann man auf jeden Fall, glaube ich, anführen als Musterbeispiel, denn er hat sich so verhalten, wie sich nicht nur eben ein Präsident nicht verhalten darf, sondern vor allem, wie sich ein demokratisch gewählter Präsident in der Vorzeigerdemokratie nicht verhalten darf. Denn sein Verhalten, ja, das ziemt sich für einen Autokraten, aber es ziemt sich natürlich nicht für einen demokratischen Politiker.
Direkt nach Trump hat der Vizepräsident Mike Pence gesprochen, von Trump dazu aufgefordert. Er hat sich sehr viel zurückhaltender ausgedrückt, hat zwar auch gesagt, wir sind auf der Siegerstraße, hat aber die Worte Wahlbetrug und wir haben die Wahl gewonnen nicht in den Mund genommen. Jemand, der das beobachtet hat, hat hinterher gesagt, er hätte den Eindruck gehabt, Pence hätte da körperliche Schmerzen gehabt oder ausgestrahlt während der Rede von Trump. Kann man daraus schließen, dass Trumps Partei da nicht mit ihm konform geht, was diese Haltung zu demokratischen Spielregeln angeht?
Ja, also Pence musste in der Tat so ein bisschen auf die Bühne gezerrt werden, hatte man fast das Gefühl. Ich glaube, nach allem, was ich bis jetzt auch gehört habe, ist es so, dass es, bevor Trump auf die Bühne ging, schon heftig umstritten war, was er denn sagen würde. Es gab also mit anderen Worten im engsten Beraterkreis schon durchaus divergierende Meinungen, ob das eine gute Idee ist, was er da gerade vorhat. Ja, und dann hat er sich entsprechend durchgesetzt. Und in Reaktion darauf gab es eben aus den Kreisen der Republikaner auch sehr unterschiedliche Reaktionen, unterschiedlich dahingehend allerdings nur, dass sich sehr viele Leute gar nicht zu Wort gemeldet haben. Es gab erstmal relativ wenig distanzierende Äußerungen von republikanischen Amtsinhabern. Aber dann haben sich doch noch einige aus der Deckung getraut und haben gesagt, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Und von den prominenteren Namen gehört zum Beispiel Chris Christie dazu. Also es gab einige, die zum Teil aktuell gar kein Amt innehaben, zum Teil aber durchaus auch eins haben, die dann signalisiert haben, das ging uns zu weit. Wir müssen auf jeden Fall darauf pochen, dass hier alle Stimmen ausgezählt werden. Mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass er die republikanische Partei im Moment hinter sich hat. Und wenn es sich jetzt in den Wahlergebnissen, die jetzt so Schritt für Schritt eintreffen, weiterhin herausstellen sollte, dass es so aussieht, als ob die Demokraten die Wahl gewinnen könnten, könnte ich mir vorstellen, dass sich noch sehr viel mehr Republikaner zu Wort melden, die sagen, diesem Präsidenten Trump wollen wir nicht mehr folgen.
Was kann denn Joe Biden diesem Ton, den Trump da gesetzt hat, rhetorisch entgegensetzen? Wenn er völlig zu Recht sagt, wir müssen abwarten, bis alles ausgezählt ist, dann klingt das doch sehr schnell wie das Pfeifen im Walde, oder?
Biden hat ja sich strategisch etwas fragwürdig schon als erster zu Wort gemeldet gehabt. Dadurch konnte er selber erstmal gar nicht mehr reagieren. Das haben dann aber, das ist wiederum der Vorteil, andere für ihn übernommen. Unter anderem, wie wir es auch im Beitrag gehört haben, eben Chris Wallace sogar als Fox News Repräsentant. Also ich glaube, das macht die Lage wieder für Biden auch ein bisschen einfacher. Es ist nicht mehr auf einmal ein Kampf von Trump versus Biden, sondern auf einmal stellt sich eine Situation ein, wo sehr, sehr viele Menschen durch die Gesellschaft hinweg im Grunde schon die Position von Biden eingenommen haben und er kann sich dann in so einem gewissen Konsens sonnen, ohne allzu große Sprünge selber machen zu müssen.
In unserer gestrigen Sendung haben Sie die Frage aufgeworfen, das war, glaube ich, keine rhetorische Frage, wird das eine demokratische Wahl werden? Was sagen Sie jetzt?
Ich bin eigentlich, was das angeht, doch einigermaßen beruhigt. Es gab fast keine Zwischenfälle in dieser Wahlnacht und diesem gestrigen Wahltag. Es ging alles sehr, sehr glatt. Es gab auch bei den Auszählungen kaum Störversuche. Und ich glaube, es ist in der Tat so, dass die Autorität Trumps, diesen Prozess zu stören, begrenzt ist. Ich habe im Moment wieder ein bisschen Vertrauen geschöpft, dass dieses amerikanische System in der Lage ist, trotz der extremen Polarisierung, unter der dieses Land leidet, diesen Wahlprozess zu Ende zu bringen.
Darüber werden wir im Verlauf der Sendung, gegen Ende der Sendung, noch einmal miteinander reden. Bis hierhin erstmal vielen Dank an Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Abgestimmt, die USA nach der Wahl, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt kehren wir nochmal zurück zu dem Erbauungsbuch des englischen Baptistenpredigers John Bunyan aus dem Jahre 1678. Es handelt von einem Mann namens Christ, im Original Christian, was praktischerweise zugleich ein Vorname ist. Und überhaupt enthält dieses Buch einen ganzen Satz doppelter Böden. Darunter auch, wie wir meinen, den Boden heutiger Tatsachen in den USA. The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come heißt dieses Buch, was auf Deutsch so viel bedeutet wie des Pilgers Reise von dieser Welt in die künftige. Wobei der Originaltitel dieser Reise ausdrücklich als Progress bezeichnet, als Fortschritt also. Naja, dann hören wir mal, welche Fortschritte unser trauriger Held auf seiner Reise macht.
Christ ging nun weiter, bis er zum Hause des Auslegers kam. Hier klopfte er einmal über das andere an und rief den Hausherrn. Dieser kam auch alsbald. Zuerst führte er ihn in ein Wohnzimmer und hieß seinen Diener eine Tür aufmachen. Als dies geschehen war, sah Christ das Bild eines ehrwürdigen Mannes an der Wand hängen. Derselbe hatte folgendes Aussehen. Seine Augen waren gen Himmel gerichtet, in seiner Hand hatte er das Buch aller Bücher und der Welt hatte er den Rücken zugewandt. Er stand da wie einer, der eifrig mahnt und bittet, und über seinem Haupte hing eine goldene Krone. Alsbald fragte Christ, wen soll dieses Bild vorstellen? Ich habe dir dieses Bild darum gezeigt, weil der Mann, welchen es vorstellt, der Einzige ist, dein Führer an all den schwierigen Stellen, an welche du auf deinem Wege kommen kannst. Deswegen halte alles wohl in Acht, was ich dir gezeigt habe, und bewahre in treuem Andenken, was du gesehen hast, damit du dich auf deiner Reise nicht mit Leuten einlassest, die zwar auch vorgeben, dass sie dich den rechten Weg führen könnten, deren Weg aber in den Tod hinabführt.
Hier also der Einzige, der uns führen kann, und dort die anderen, die nur vorgeben, uns auf den richtigen Weg bringen zu wollen, die uns aber in Wahrheit ins Verderben führen. Das sagt der Ausleger in John Bunyans Buch »Des Pilgers Reise von dieser Welt in die, die kommen wird«. Und das Gleiche haben auch die beiden Konkurrenten um das Weiße Haus jeweils voneinander gesagt. Sie haben versucht, so viele Menschen wie möglich von ihrer jeweiligen Lesart zu überzeugen. Und in sehr vielen der Vereinigten Staaten wissen wir auch schon, wem das jeweils besser gelungen ist.
Joe Biden hat gewonnen, zumindest in Kalifornien. Das aber überrascht die Wähler hier kaum, wie beispielsweise Chris in Santa Monica.
I mean, I think it was fairly obvious Biden was going to win in California. California is one of the bluer states, so unfortunately one of the problems with the Electoral College is that your vote doesn't necessarily matter for the presidential election as much in certain states.
Er ist nicht ganz glücklich mit dem amerikanischen Wahlsystem der Wahlmänner, dem sogenannten Electoral College, denn nicht der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen gewinnt, sondern derjenige, der die meisten Bundesstaaten auf sich vereint. Viele Kalifornier meinen, dass sie als bevölkerungsreichster Bundesstaat mit 55 Wahlmännern nicht richtig repräsentiert sind. Rund 10 Millionen Kalifornier hatten bereits vor dem Wahltag am Dienstag ihre Stimme abgegeben, auch in Kalifornien zeichnet sich eine Rekordwahlbeteiligung ab. Wichtigste Themen: die Corona-Krise, Wirtschaft, aber auch Umweltschutz.
Obviously, the environment and global warming is a big topic. Renewable energy.
Klimaschutz und grüne Energien, das sei ihr wichtig, sagt Stephanie zum Beispiel. Diana betont, dass sie Einwanderung als Top-Thema sieht. Außerdem die Gesundheitsversorgung und Frauenrechte, all dies sei in Gefahr.
The nearest one to my heart is immigration. Healthcare is really important as well. women's rights, with everything that's going on with the Supreme Court. I think there's literally everything's at stake with this election.
In Gefahr, damit meint sie, wenn Donald Trump noch einmal 4 Jahre im Amt bleiben würde. Nils Jibner, ein deutscher Musiker, der extra für diese Wahl die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragt hat, um Joe Biden wählen zu können, sagt, er befürchte, dass das Auszählen noch sehr lange dauern könne.
Es kann sich ja noch 2-3 Tage hinziehen. Insofern ist der Krimi noch nicht vorbei. Ich bin nur im Großen und Ganzen etwas enttäuscht, muss ich sagen, dass doch so viele Leute noch für Trump gewählt haben. Das konnte ich mir nach dieser Leistung, nach 4 Jahren, nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich bin immer noch nervös, sagen wir so.
Auch andere glauben, dass man erst Ende der Woche mit Ergebnissen rechnen kann, so wie diese Frau.
I don't think they're gonna come till the end of the week. I don't think they're gonna come in that soon.
Sie sagt, sie habe Trump gewählt, obwohl sie sich sonst nicht so sehr für Politik interessiere. Sie sei vor allem besorgt, ob es Ausschreitungen geben könnte. In Los Angeles haben nämlich viele Geschäfte über den Wahltag zugemacht, die Schaufenster mit Holz verkleidet. Chris aus Santa Monica verunsichert dies. Ich frage mich, ob das hier so aussieht wie in Staaten mit unstabileren politischen Systemen. Es ist schon sehr bedrückend. Ich hoffe, es ist nicht notwendig. Bis jetzt jedenfalls ist von Ausschreitungen in Kalifornien nichts bekannt.
Das berichtet aus Kalifornien unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm. Und wir sind wieder verbunden mit Bastian Hermisson, dem Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, einer Stiftung, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht. Herr Hermisson, wochenlang hat Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, in den Umfragen vorne gelegen. Natürlich haben alle, die das Wort Umfrage auch nur in den Mund genommen haben, sofort gesagt, bei Umfragen ist immer Vorsicht geboten, gerade nach den Erfahrungen mit der vorigen Präsidentschaftswahl. Trotzdem gab es diese Umfragen, aber einen klaren Biden-Sieg, den manche vorhergesagt oder zumindest für möglich gehalten hatten, den gab es nicht. Warum also haben die meisten Umfragen auch diesmal so daneben gelegen?
Es waren nicht alle Umfragen komplett falsch des Landes in den einzelnen Bundesstaaten, aber in der Summe, wenn wir uns wirklich alle Bundesstaaten und dort die Durchschnittswerte anschauen, da gibt es dann doch einen gravierenden Fehler, der schon die Demoskopie und deren Methodik insgesamt in den USA ein Stück weit in Frage stellt. Gerade nach 2016, wie Sie gesagt haben, wo schon einige Lehren gezogen wurden. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Und ich denke, eine Frage ist tatsächlich, die sich jetzt auch viele hier stellen, ob die Demoskopie überhaupt ausreicht für das Aufspüren von gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends, vor allem in Zeiten extremer Polarisierung, ja, oder ob es da nicht auch soziologische und andere Herangehensweisen braucht, um nachzuvollziehen, was die Menschen politisch antreibt und mobilisiert. Die Wahlumfragen allein, zumindest mit der derzeitigen Technologie und Methodik, scheinen das nur mangelhaft leisten zu können.
Da Sie von gesellschaftlichen Entwicklungen sprechen, hat es denn irgendeine, soweit man das bisher überschauen kann, irgendeine markante Veränderung gegeben bei den Bevölkerungsgruppen, die für das eine oder das andere Lager gestimmt haben?
An einigen Stellen schon. Die Zahlen auch da trudeln jetzt erst nach und nach ein. Wir haben einen neuen Rekord von Erstwählerinnen und Erstwählern beispielsweise, von denen 2/3 Joe Biden gewählt haben. Also das ist eine klare Generationenaussage an der Stelle. Die Vorstädte sind deutlich in Richtung Joe Biden getippt, diese politisch moderaten Vorstädte, über die viel geschrieben wurde. Und Biden hat auch deutliche Zugewinne bei Menschen über 65, also bei Rentnerinnen und Rentnern. Das ist auf deren Habenseite. Trump wiederum hat aber auch hinzugewonnen, und zwar bei Bevölkerungsgruppen, mit denen die Demokraten nicht gerechnet hatten. Vor allem bei Latinos, bei Schwarzen und auch bei Frauen hat er relativ hinzugewonnen. Und woran das liegt, darüber gibt es jetzt viele Spekulationen. Es zeigt aber auf jeden Fall dieser Traum vieler Demokraten, dass die demografische Veränderung allein in Richtung einer größeren Vielfalt der Gesellschaft zu einer dauerhaften Mehrheit der Demokraten führen würde, scheint nicht so einfach zu sein. Es ist scheinbar deutlich komplexer als das.
Wir haben eben im Bericht von Katharina Wilhelm die Verwunderung eines Mannes in Kalifornien gehört, darüber, dass so viele Menschen Donald Trump wiedergewählt hätten nach der Leistung, die er in den letzten 4 Jahren geboten habe. Und das Wort Leistung hat der Mann, ein Trump-Gegner, hörbar in Anführungsstriche gesetzt. Aber können denn diejenigen, die Trump vor 4 Jahren mit großen Erwartungen gewählt haben, aus ihrer Sicht zufrieden sein mit seiner Bilanz?
Das ist die große Frage. Was treibt die Trump-Wählerinnen und Wähler an in einer Situation, wo dieses Land in tiefen Krisen in diesem Jahr drinsteckte und noch immer drinsteckt? Ne? Über 230.000 Tote durch die Pandemie mit ständig steigenden Zahlen, eine tiefe Wirtschafts- und soziale Krise, eine Krise der Demokratie an sich. Aber was sich immer wieder gezeigt hat in den letzten Jahren, ist, wie stark mittlerweile eine fast schon tribale Herangehensweise, die Politik trägt, gerade auf Seiten der Republikaner, dass die Identität, dieses Gefühl, wir sind gemeinsam gegen die liberalen Eliten, gegen die anderen Länder der Welt, die uns feindlich gegenüberstehen und alle möglichen Sündenböcke gegen die Medien, die angeblich nur falsche Nachrichten berichten, dass dieses Wir gegen die Gefühl dann zu überwiegen scheint. An der Bilanz objektiv kann es nicht liegen, denn da hat Donald Trump herzlich wenig vorzuweisen.
Joe Biden ist ja von Trump und seinem Team immer wieder mit dem Begriff Sozialismus in Verbindung gebracht worden, was möglichst viele Wahlberechtigte abschrecken sollte. Was gilt denn in den USA als Sozialismus?
Ja, das erinnert ein bisschen an Debatten aus den 1960er Jahren und den Kulturkampf damals hier in den USA zu der Übernahme von links sozusagen und Unterwanderung des Landes von links. Für jüngere Menschen ist der Begriff Sozialismus hier gar nicht negativ belegt. Das zeigen Umfragen übrigens immer wieder. Bernie Sanders, einer der beliebtesten Politiker der Demokraten, bezeichnet sich selbst als demokratischen Sozialist. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber es hat sich gezeigt zum Wahlkampf, dass Trump dieses Schreckgespenst des Sozialismus und der sozialistischen Übernahme durch eine Biden-Regierung doch erfolgreich für die rechtskonservativen Kräfte der Gesellschaft eingesetzt hat, gerade in Florida, wo viele kubanischstämmige Stimmen zu Trump gewechselt sind, wo diese Schreckgespenst Kommunismus, Sozialismus kulturell tatsächlich noch zu ziehen scheint.
Welche Spaltung ist aus Ihrer Sicht die tiefere, die in der amerikanischen Bevölkerung in ihrer Breite oder die Spaltung zwischen den politisch aktiven Kräften?
Das Problem ist, dass die gesellschaftliche Spaltung, die schon mindestens eine Generation zurückgeht und sich seitdem immer weiter vertieft hat, vor allem durch die Republikanische Partei mit der politischen Polarisierung verbunden wurde und mittlerweile kaum mehr zu trennen ist. Das heißt, wenn ich sage, ich bin Demokrat oder ich bin Republikaner, vor allem auf republikanischer Seite, dann geht das gleich einher mit einer ganzen anderen Reihe anderer gesellschaftlicher Fragen. Fühle ich mich zugehörig zu eher einer gehobenen Elite oder als einfacher Mann? Was für kulturelle Werte vertrete ich? Wie stehe ich zu Fragen von Abtreibungen, von Waffengesetzgebung, von allen möglichen anderen? Die Frage der Parteizugehörigkeit ist zunehmend eine Identitätsfrage geworden, wie ich mich auch innerhalb der Gesellschaft verorte. Diese Kombination ist es, die das Land so tief gespalten macht und die es auch so schwierig macht, damit umzugehen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und natürlich auch eine zentrale Aufgabe für die Politik, aber nicht nur.
Bastian Hermisson, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Abgestimmt, die USA nach der Wahl. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Sie ist noch nicht zu Ende, dieses langen Wahltagsreise in die Zukunft der USA. Anders als die Pilgerreise, die der englische Baptistenprediger John Bunyan 1678 beschrieben hat in seinem Buch The Pilgrim's Progress from This World to That Which Is to Come. Des Pilgers Reise von dieser Welt in die, die noch kommen wird. Ein Buch angefüllt mit Allegorien, also mit Bildern und auch mit Namen, die als Zeichen zu deuten sind. Kurz bevor diese Pilgerreise ihr Ziel erreicht, lernen wir nun einen jungen Mann namens Unwissend kennen. Vielleicht ein Wähler auf der Suche nach Erkenntnis oder besser noch ein Kandidat auf der Suche nach Einlass in ein weißes Haus. Unwissend jedenfalls kommt an einen Fluss, zum Beispiel an den Potomac, an dem Washington D.C. liegt, und er trifft dort auf einen Fährmann namens Eitel Hoffnung.
Als ich so über alles, was ich angeschaut, in Gedanken versunken war, wandte ich mich um und bemerkte, wie unwissend auf das Sofa des Stromes zukam. Er setzte schnell über, denn es begab sich, dass gerade ein Fährmann namens Eitel Hoffnung da war, der ihm mit seinem Boote hinüberhalf. Darauf sah ich, dass unwissend, wie die anderen, den Berg hinaufging, um an die Pforte zu gelangen. Er kam aber ganz allein und niemand ging ihm entgegen, um ihm auch nur den geringsten Beistand zu leisten. Als er an die Pforte kam, richtete er seinen Blick auf die Inschrift, welche darüber steht, und fing an zu klopfen. Er meinte nämlich, man würde ihn sogleich hineinlassen. Da fragten sie nach seinem Zeugnis. Nun fühlte er in seinen Busen und suchte, aber er fand nichts. »Hast du denn kein Zeugnis?«, fragten die Männer. Er aber verstummte. Da sagten sie zu den beiden Glänzenden, »Gehet hinaus, ergreift unwissend und bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die äußerste Finsternis.« So hoben sie ihn denn auf und trugen ihn durch die Luft nach dem Tore hin, welches ich an der Seite des Hügels sah, und warfen ihn da hinein. Da sah ich denn, dass es ebenso wohl von den Pforten des Himmels einen Weg zur Hölle gibt, wie von der Stadt des Verderbens. So erwachte ich und siehe, es war ein Traum.
Ein amerikanischer Traum vielleicht, oder besser gesagt ein amerikanischer Albtraum oder schlimmer noch amerikanische Realität. Soweit des Pilgers Reise von dieser Welt in die, die kommen wird, beschrieben von dem englischen Baptistenprediger John Bunyan im Jahre 1678. Und weiter geht es mit der Präsidentschaftswahl von 2020, deren Stimmauszählung in einigen Bundesstaaten ebenso schwierig wie spannend ist. Spannend, weil auch eine noch so knappe Mehrheit in einem Bundesstaat dem Sieger in der Regel alle Wahlmännerstimmen dieses Staates sichert. Und weil in einigen Bundesstaaten der Ausgang immer noch knapp und ungewiss ist. Aber warum ist die Auszählung in einigen Staaten schwierig? Davon berichtet nun Antje Passenheim, unsere Korrespondentin in New York, denn sie hat sich vor der Wahl und am Wahltag mit einer deutschstämmigen Wahlhelferin unterhalten.
Als überzeugte Demokratin hat sie sich auch diesmal registrieren lassen. Als Britta S. ihren Ausweis für den Job als Wahlhelferin bekam, da staunte sie nicht schlecht. Ein dickes R steht darauf. Für Republikaner.
Ich bin registriert als Demokratin und muss mich aber jetzt als Republikanerin ausgeben.
Und das hat einen Grund. Nach üblichen Regeln muss auch im Staat New York jede Position der Helfer im Wahllokal doppelt besetzt werden. Von je einem Demokraten und einem Republikaner.
Angeblich, um Fairness zu schaffen und damit man sich gegenseitig beobachtet, damit nicht geschummelt wird.
Das Problem, gerade in der Stadt New York, gibt es offenbar nicht genug Konservative.
Und deshalb hat man mich zum Beispiel jetzt als Republikanerin eingesetzt.
Die Wahlbehörde war für eine Auskunft nicht zu haben. Doch Britta S. verwundert es nicht.
Überhaupt, dass man den Job bekommt, das hat sehr viel mit Beziehungen zu tun.
Und das hat Tradition. Das New Yorker Wahlsystem ist Jahrhunderte alt und eines der altmodischsten des Landes. So ist es seither üblich, dass einflussreiche Mitglieder beider Parteien die Wahlhelfer bestimmen.
Und da hat man halt Beziehungen zu Insidern oder es kommt auch darauf an, welche Politiker man kennt.
Die bezahlten Helferjobs seien besonders bei Menschen mit wirtschaftlicher Not hochbegehrt. Trotz der Tests, die alle Helfer bestehen müssen, rutschten viele durch, die eigentlich nicht sollten.
Ich habe erlebt, dass Leute zum Beispiel Pausen machen, verschwinden und nicht wiederkommen, dass manche nicht lesen können, dass sie nicht wissen, wie ihre Arbeit wirklich aussieht, weil sie das Training nicht verstanden haben. Es passieren unglaublich viele Fehler.
Um die Ergebnisse der Vorwahlen in New York City im Juni zu ermitteln, brauchte die Behörde bis August. Zehntausende Stimmen waren aussortiert worden, weil Poststempel und Unterschriften fehlten oder die Umschläge falsch zugeklebt waren. Im Oktober hatte das Board of Elections rund 100.000 New Yorkern die falschen Briefwahlunterlagen für das Präsidentschaftsrennen zugeschickt. Bürgermeister Bill de Blasio fluchte. Ich weiß gar nicht, wie oft sowas jetzt schon passiert ist. Ich wundere mich schon über gar nichts mehr. Sie kriegen das strukturell einfach nicht hin. Der Meinung ist auch Wahlhelferin Britta S.
Wenn man das nicht hinbekommen kann, dann muss man eben das System ändern.
Das System ändern, das amerikanische Wahlsystem, das in der Tat seine Tücken hat, wie wir gerade auch noch mal gehört haben. Zugeschaltet ist uns weiterhin Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Herr Professor Völz, hat die Demokratie in den USA eigentlich neben einigen anderen Problemen auch noch ein problematisches Wahlsystem?
Das Wahlsystem ist sehr, sehr alt, kompliziert und dezentral geregelt. Wir haben es ja in Wirklichkeit mit 50 Einzelwahlen zu tun. Jeder Bundesstaat führt diese Wahlen quasi separat durch, plus Washington D.C., das macht dann 51. Die haben wiederum ganz eigene Regeln. Jeder Staat macht es ein bisschen anders und das führt zu heillosem Chaos. Es ist aber sehr, sehr schwierig, daran was zu ändern. Das Electoral College ist noch eine weitere Verkomplizierung des Ganzen. Auch da muss man sagen, dieses Electoral College hat heute überhaupt nicht mehr den Stellenwert, den die Gründerväter ursprünglich mal avisiert hatten. Denn damals hatte man noch gar nicht mit Parteien gerechnet. Also heute ist dieses Electoral College eine weitere Schwierigkeit Darüber hatten wir ja auch schon viel gesprochen in der Vergangenheit im Vorfeld dieser Wahl.
Mit den Tücken dieses Wahlsystems hat ja auch zu tun, zum Teil jedenfalls, dass sich Auszählungen hinziehen in manchen Bundesstaaten, wo es besonders knapp wird. Wir haben schon vorhin von Donald Trumps Auftritt in der Wahlnacht gesprochen, von seiner Aussage, dass er die Wahl gewonnen habe. In dieser Rede kam allerdings auch noch ein Satz vor der Gestalt, dass er darüber nachdenkt, vor Gericht zu ziehen, vor den obersten Gerichtshof gar, um die Auszählungen stoppen zu lassen. Hat er diese Möglichkeit überhaupt?
Das war ein Statement, über das sich wirklich alle gewundert haben. Man konnte das auf den amerikanischen Fernsehstationen beobachten. Die ganzen Anchor, News Anchors, also die Moderatoren, die standen alle mit offenen Mündern da und wussten gar nicht, was sie mit dieser Nachricht anfangen sollten, dass Donald Trump im Moment erwägt, vor den Supreme Court zu ziehen, denn dafür gibt es überhaupt keine Handhabe, was das eigentlich genau bedeuten könnte. Also in dieser Situation vor den Supreme Court zu ziehen, man wüsste nicht, wie das gehen soll. Da hatte man ehrlich gesagt das Gefühl, dass Trump sich derartig in Rage geredet hatte, dass er auch nicht mehr so genau wusste, was er da sagt. Aber dass es zu Gerichtsverfahren kommen wird, die am Ende vor dem Supreme Court landen können, das ist sehr, sehr realistisch. Und es gab alleine am heutigen Tage schon 3 Verfahren, die angestrengt wurden im Staat Pennsylvania, wo es um die Anfechtung der Briefwahlstimmen geht.
Nun hat Präsident Trump ja die Möglichkeit genutzt, frei werdende Posten beim obersten Gerichtshof mit Leuten zu besetzen, die weltanschaulich ähnlich ticken wie er. Geht denn diese weltanschauliche Nähe aus Ihrer Sicht so weit, dass die Mehrheit des Supreme Courts auch ein ähnliches Verhältnis zu demokratischen Spielregeln hat wie Trump?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube nicht, dass die Richter am Supreme Court derartig lax mit den Grundfesten der Demokratie umgehen, wie es Trump tut. Eine andere Frage ist, ob sie, wenn es hart auf hart kommt, sich nicht doch in irgendeiner Art und Weise verpflichtet fühlen, entlang der Parteigrenzen abzustimmen. Das kann man jetzt im Moment sehr, sehr schwer voraussagen. Da gibt es viele Faktoren, die da eine Rolle spielen würden, unter anderem die Stimmung im Lande. Wenn Trump am Ende als quasi Einzelkämpfer dasteht, der nach wie vor versucht, mit allen Mitteln verzweifelt, gegen einen mittlerweile gesellschaftlich verbreiteten Konsens anzukämpfen, dann wäre es sicher nicht damit zu rechnen, dass die Supreme Court Richter sich Trump ohne weiteres anschließen, denn für die Richter steht nicht weniger als die Glaubwürdigkeit des Gerichts auf dem Spiel. Aber wenn wir andererseits mal zurückschauen aufs Jahr 2000, das war ja die Wahl, bei der Al Gore gegen George W. Bush antrat und bei der auch der Supreme Court die Entscheidung traf, war es dann am Ende eben doch so, dass der Supreme Court genau entlang der Parteizugehörigkeit entschieden hat.
Die verschiedenen Phasen einer Präsidentschaftswahl, von der Wahl selbst über die formelle Abstimmung durch die Wahlleute bis hin zur Amtseinführung, folgt ja einem sehr starren und obendrein knappen Zeitplan. Von jetzt bis zum 20. Januar muss das dauern und dann fertig sein. Das sind gerade mal 2,5 Monate von jetzt an gerechnet. Wie verträgt sich ein solch enger Zeitplan mit Nachzählungen, mit gerichtlichen Überprüfungen und was da vielleicht sonst alles noch auf uns zukommen mag?
Das ist eigentlich alles, wie gesagt, sehr starr und sehr klar geregelt. Wir können es mal eben kurz uns gemeinsam anschauen. Also bis zum 8. Dezember müssen die 50 Einzelstaaten plus Washington D.C. ihre Wahlergebnisse endgültig festlegen. Und das ist auch der Moment, bis zu dem die Nachzählungen stattgefunden haben müssen. 2000 bei dieser besagten Wahl war es so, dass deswegen Nachzählungen unterbrochen wurden, weil der 8. Dezember vor der Tür stand und da konnte man nicht weiterzählen. Dann kommt eine sogenannte Safe Harbor Phase, das ist so eine Art Sicherheitspuffer, bis zum, in dem Fall 14. Dezember. Und am 14. Dezember kommen dann in den Einzelstaaten die Wahlleute zusammen und stimmen ab. Und sie tun das mit einem imperativen Mandat, in aller Regel jedenfalls. Das bedeutet, die Wahlleute selber haben gar nicht irgendwelche, die haben eigentlich keine politische Macht selbst. Die müssen einfach nur bestätigen, was in dem jeweiligen Staat bei dieser Wahl jetzt herausgekommen ist. Dann übermitteln sie bis Weihnachten, bis zum 23. Dezember, ihre Ergebnisse an den Kongress in Washington D.C. Dann tritt am 3. Januar der neue Kongress zusammen, der jetzt ja auch gewählt wurde. Und am 6. Januar treten dann die Mitglieder dieses neuen Repräsentantenhauses und des neuen Senats zusammen. Sie kommen zusammen im Repräsentantenhaus und dort zählen sie dann die Stimmen der Wahlmänner. Und den Vorsitz dabei, das ist interessant, hat der Vorsitzende des Senats, der Vizepräsident Mike Pence. Aber das Hausrecht, Das hat die Mehrheitsführerin des Repräsentantenhauses, in diesem Fall Nancy Pelosi. Und für den Fall, dass es da Schlag auf Schlag kommt, gibt es da schon eine ganze Reihe von Planungen, wie man mit so einer Konfliktsituation umgeht. Nancy Pelosi zum Beispiel könnte von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und die Senatsmitglieder aus dem Repräsentantenhaus rausschmeißen.
Und dann würde sich alles weitere, das ganze weitere Prozedere verzögern womöglich, dass dann der 20. Januar gar nicht zu halten wäre als Tag der Amtseinführung?
Das kann sich niemand so richtig vorstellen. Das Problem ist, dafür gibt es ja jetzt keinen Präzedenzfall. Wenn das so richtig entgleist und zu einem radikalen Konflikt führt, dann sind wir in einem Territorium, was niemand bisher kennt. Und die amerikanische Verfassung ist für so einen Extremkonfliktfall überhaupt nicht ausgelegt. Die amerikanische Verfassung setzt voraus, dass der Wahlverlierer seine Niederlage eingesteht und dass es zu diesen Konflikten, über die wir jetzt nachdenken, gar nicht erst kommt. Und jetzt sieht es ja nach den Entwicklungen der letzten Stunden auch so aus, dass man vielleicht ein wenig Hoffnung schöpfen kann, dass es dazu auch nicht kommen wird. Aber wenn es eben doch zum extremen Konflikt kommt, dann steht uns großes Chaos bevor, weil niemand richtig sagen kann, wie die Sache dann ausgeht und ob wirklich am 20. Januar ein Präsident vereidigt wird. Ich würde mal davon ausgehen, dass das dann doch irgendwie gelingt, weil dann vielleicht doch der Supreme Court noch einschreitet, um eben das sicherzustellen, dass einer der beiden am 20. Januar offiziell vereidigt wird.
Und wenn es dann doch nicht so eintritt, wie Sie es gerade als Szenario geschildert haben und wir am Schluss dann ein Wahlergebnis haben, was dann der Hälfte, grob gesagt, der amerikanischen Bevölkerung Bauchschmerzen bereiten wird, was wird das dann bedeuten? Die Spaltung, über die wir ja auch schon geredet haben in dieser Sendung, die wird ja dadurch nicht vergehen, oder?
Die Spaltung wird nicht vergehen. Das hat dieses Wahlergebnis, glaube ich, gezeigt, ganz unabhängig davon, wer nun die Wahl am Ende gewinnen wird. Wir werden es weiterhin mit einer sehr stark polarisierten Gesellschaft zu tun haben. Das zeigt sich auch schon an dem Ergebnis der Kongresswahlen, das sich jetzt im Moment abzeichnet, wo es ganz stark danach aussieht, dass das Repräsentantenhaus an die Demokraten geht und der Senat an die Republikaner. Das würde schon mal auf jeden Fall auch darauf hindeuten, dass auf dieser Ebene weiterhin Blockadepolitik gemacht wird. Und das bedeutet ja eben auch, dass es nicht nur den politischen Apparat angeht, wo diese Spaltung stattfindet, sondern weiterhin die Spaltungstendenzen in der amerikanischen Gesellschaft selbst sich vertiefen und eventuell noch radikalisieren. Bei dieser Frage der Polarisierung muss man immer wieder betonen, das ist mir auch ganz wichtig, dass diese Polarisierung auf eine Art und Weise radikalisiert wird auf der republikanischen Seite. Das ist eine asymmetrische Polarisierung. Man kann nicht beide Seiten da in einen Topf werfen. Gleichwohl ist es so, dass beide Hälften der amerikanischen Bevölkerung zunehmend in ihrer eigenen Welt leben. Aber die Radikalisierung, die findet statt auf der Rechten, auf der Seite der Republikaner. Und die haben mittlerweile sich wirklich entfernt von der Realität und leben zunehmend in einer Scheinwelt.
Und das gilt für die gesamte Partei? Also da passt zwischen Trump und die Republikanische Partei kein Blatt Papier?
Die letzten vier Jahre waren eine Bankrotterklärung der Republikanischen Partei. Moderate Republikaner wurden immer weiter an den Rand gedrängt oder aus der Partei rausgedrängt. Es gab dann ja Bewegungen wie das Lincoln Project, wo also quasi abtrünnige Republikaner sich zusammengetan haben und versucht haben, außerhalb der Republikanischen Partei für in dem Fall Biden zu werben, aber letztlich auch für vielleicht nicht eine neue Partei notwendigerweise, aber eine neue politische Position, die sich nach wie vor in irgendeiner Art und Weise als konservativ bezeichnet, aber die in der Republikanischen Partei selber keinen Platz mehr hat. Also man muss es so sagen, die Republikanische Partei hat sich Trump vollständig unterworfen.
Professor Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Abgestimmt, die USA nach der Wahl, aber noch vor einer endgültigen Entscheidung. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.